Darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend. Ich freue mich, dass wir heute so zahlreich hier zusammen sein können. Dies ist nun inzwischen der letzte Abend in dieser Serie und ich habe vorhin hier gesessen und habe darüber nachgedacht, der letzte Abend. Ich glaube, ich vermisse euch, wenn das hier vorbei ist. Die Lieder, all die Gäste, die da sind, das Programm, das wir haben, ist einfach, denke ich, eine wunderbare Zeit, die wir zusammen hatten. An jedem Abend habe ich vor der eigentlichen Predigt eine Ansage gemacht und habe eingeladen zu einer Nachversammlung. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, habe ich den Eindruck, das war eine ganz gute Einrichtung. Für die Nachversammlung, so soll es auch heute wieder sein, haben wir den Seminarraum zur Verfügung, der genau hier hinter der Bühne ist. Man findet diesen Seminarraum, indem man entweder hier durch diese Tür geht und dann nach rechts, oder man geht einfach hier geradeaus, dann ist man sofort da. In diesen Tagen gab es Gespräche über verschiedene Themen. Es gab Menschen, die haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Es gab andere, die haben eine erneute Hingabe an Jesus erlebt. Und das sind ganz wunderbare Zeiten. Ich denke, das ist ja das Wichtigste, was überhaupt geschehen kann. Wir können einen großen, vollen Saal haben, viele Zuhörer. Aber wenn nichts passiert, dann ist das ganz schade. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt und sein Leben Jesus anvertraut, dann ist das das Schönste, was es überhaupt gibt. In der Bibel steht, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Ein Sünder, der umkehrt. Und so darf das auch jeden Abend geschehen. Und ich würde mich auch freuen, wenn heute Menschen kommen und die sagen, das möchte ich auch erleben. Diese Entscheidung für Jesus. Ich möchte auch Jesus aufnehmen. Ich möchte auch ein Kind Gottes werden. Und wenn vielleicht jemand da ist, der sagt, ich bin noch nicht so weit, ich habe aber noch ein paar Fragen, über die würde ich gern reden. Ja, auch dann, komm. Und gern nehme ich mir Zeit für jeden, der kommt. Ja, soweit meine Ansage auch heute wieder vorweg. Und jetzt kommen wir zu dem Thema von heute Abend, Kurswechsel, wie kann ich neu anfangen? Ein Kurswechsel, das ist eine gute Sache. Wenn jemand merkt, ich bin auf einem falschen Kurs, ich gehe in eine falsche Richtung, dann kann man umkehren. Wie der Onkel Peter vor einigen Tagen hier erzählt hat, wie er sich hier verlaufen hat und irgendwo hat er eine falsche Abzweigung genommen, aber wie gut, wenn man wieder zurückkommt auf den richtigen Kurs. Ich bin vor vielen Jahren einmal mit der Bahn unterwegs gewesen und ich saß im Zug und habe die Fahrt genossen. War so richtig gut, gutes Wetter draußen, habe die Landschaft genossen, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe. Dann habe ich auf die Uhr gesehen, bald sind wir da. Sandkrug, das war mein Ziel. Sandkrug, ja, dauert nicht mehr lange. Und dann ein bisschen später, oh, eigentlich müssten wir jetzt da sein, aber der Zug fährt und fährt und hält gar nicht an. Nun ja, es klappt ja nicht immer so mit der Pünktlichkeit. Und der Zug fuhr weiter und weiter und kein Anhalten. Dann kam ein Bahnbeamter dort ins Abteil und ich fragte ihn danach, zeigte ihm mein Ticket und er guckte rauf und sagte mir, Sie sitzen im falschen Zug. Nun, jetzt wusste ich, woran es liegt. Aber er sagte mir nicht nur, dass ich im falschen Zug sitze, er sagte mir auch, an welcher Stelle ich umsteigen könnte, wo ich aussteigen sollte und dann den anderen Zug nehmen und dann bin ich auf dem richtigen Weg. So hat das alles geklappt. Also ein Kurswechsel ist eine wunderbare Sache. Und der ein und andere, der nimmt eine Kurskorrektur in seinem Leben vor, vielleicht in beruflicher Hinsicht oder vielleicht in anderen Sachen, seine Zeiteinteilung oder Ernährung oder seine Kontakte, die er hat. Es gibt viele Bereiche, wo man manches Mal die überprüfen kann, läuft alles gut oder sollte ich hier eine Änderung vornehmen? Vielleicht einen Kurswechsel. Heute möchte ich über einen Kurswechsel sprechen, der sehr grundlegend ist. Und darum heißt auch der Untertitel, wie kann ich neu anfangen? Also der Untertitel verrät ein bisschen mehr als der Obertitel. Er ist ein bisschen präziser. Das Geheimnis sein. Wie kann ich neu anfangen? Es geht nicht nur um eine Kleinigkeit, eine kleine Kurskorrektur, sondern es geht um eine riesengroße Kurskorrektur in unserem Leben. Ich möchte dazu einen Text lesen aus der Bibel, ja, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, ab Vers 11. Jesus hat ja viel in Gleichnissen gesprochen und so auch an dieser Stelle. Gleichnisse sollen immer dazu dienen, dass die Zuhörer das leicht verstehen können, was er eigentlich sagen möchte. Und dieses Gleichnis ist auch bekannt geworden unter dem Titel Der verlorene Sohn. Dieses Gleichnis möchte ich einmal lesen. Dort steht, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Hier ist die Rede von einem jungen Mann, der hat eine falsche Entscheidung getroffen. Er war der Meinung, dass es eine gute Entscheidung ist, aus seiner Sicht richtig gut. Jetzt bin ich jung, jetzt kann ich das Geld gut gebrauchen. Er ging zu seinem Vater, bat um die Auszahlung des Erbes. Jetzt lag die Welt vor ihm zu Füßen. Er sah so viele Möglichkeiten, was er machen konnte. Er wollte etwas entdecken, er wollte leben, er wollte das Leben so richtig genießen. Sein Vater war sehr liebevoll zu seinen Kindern. Er war großzügig und er wollte immer, dass es seinen Kindern gut geht. Und er erfüllte gern die Wünsche seiner Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass der Vater an diesem Tag nicht wirklich glücklich war. Der Vater hat vielleicht auch schon ein bisschen geahnt, was passieren könnte. Aber Kinder brauchen auch eine gewisse Freiheit. Sie müssen Selbstverantwortung übernehmen. Und wenn sie größer werden, dann natürlich erst recht. Und dieser junge Mann war ja erwachsen. Als unsere Kinder klein waren, haben wir die Entscheidung für sie getroffen. Wir haben für sie entschieden, so wie wir es für gut hielten. Dann später wurden die Kinder größer, die Kinder haben selbst einige Entscheidungen getroffen. Inzwischen sind sie erwachsen und sind selbstverantwortlich für ihr Leben. Und so ist es auch damals. Und dieser Vater gab nach, erfüllte den Wunsch dieses Jungen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich dem jungen Mann erst einige Worte gesagt hätte, einige Belehrungen mitgegeben hätte auf dem Weg. Aber so, davon lesen wir hier gar nichts. Der Vater teilte das Erbe aus. Und dieser Vater, der so großzügig ist zu seinen Kindern, der steht hier bildlich für Gott, dem Vater im Himmel. Und Gott meint es gut mit uns. Gott meint es gut mit seinen Kindern, mit jedem Einzelnen, mit jedem Menschen auf dieser Erde. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, den Gott nicht liebt. Und so auch unter uns. Das dürfen wir wissen, auch heute Abend in dieser Versammlung. Hier ist niemand, den Gott nicht liebt. Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Dann lesen wir von dem jungen Mann, und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Der junge Mann war plötzlich reich. Er zog in ein fernes Land und jetzt konnte er das Leben genießen. Er gab sein Geld aus. Ich kann mir vorstellen, dass viele Freunde sich um ihn gesellten und es ging gut. Die moralischen Maßstäbe, die er zu Hause gelernt hatte, die warf er ebenfalls über Bord. Was er dort gehört hatte über Ehe, Familie, über Freundschaft, über Beziehungen zum anderen Geschlecht. Das spielte für ihn keine Rolle mehr. Jetzt wollte er das Leben genießen und so heißt es, dass er ein ausschweifendes Leben führte. Das sei wirkliche Freiheit, so meinte er. Aber was geschah? Er verjubelte alles. Er kam auf die schiefe Bahn und bald hatte er nichts mehr. Und auch heute gibt es Menschen, die kommen auf eine schiefe Bahn. Und das geht manchmal viel schneller, als man denkt, wie wir auch in dem Bericht gehört haben am Anfang. In der Schule lernt man es schon hier, dass Alkohol, nicht in der Schule, aber im Freundeskreis, Alkohol dazugehört zu den Feiern. Und wie leicht gerät jemand in die Abhängigkeit hinein, später im Berufsleben und bei geselligem Zusammensein mit anderen. Nikotin, leichte Drogen, bald fällt der Mensch in eine Sucht. Lügen schleicht sich ein, eine Notlüge, noch eine Notlüge. Und bald wird es zur Gewohnheit und man merkt es kaum noch. Und so kommt eine Sünde nach der anderen. Sünden, so wie dieser junge Mann es erlebt hatte, begegnen auch uns und sie begegnen jedem einzelnen Menschen. Schon die ersten Menschen, die auf der Erde gelebt haben, das waren Adam und Eva. Sie gingen direkt aus der Schöpferhand Gottes hervor. Gott hat sie perfekt geschaffen und sie lebten in einer harmonischen Umgebung. Alles war wunderbar, sie hatten alles, was sie brauchten. Aber dann kam die Schlange in den Garten. Der Satan kam in Form einer Schlange und sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft das nicht? Er flüsterte ihnen etwas ein. Ist das denn wirklich so? Habt ihr das richtig verstanden? Oder bedeutet das vielleicht doch etwas anderes? Und er machte es ihnen schmackhaft, die Sünde, und sie ließen sich darauf ein. Eva sündigte, Adam sündigte und so ging es dann weiter. Und so hielt die Sünde Einzug in diese Welt. Und so ist es ja auch in unserem Leben. Die Sünde schleicht sich an uns heran, Satan kommt zu uns auf heimtückische Art und Weise und flüstert uns etwas ein, das sei doch schön. Und sündigen kann sicher sogar Spaß machen. Aber das Ergebnis hinterher ist ein grausames. Ich lese etwas weiter in diesem Bibeltext. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da hängte er sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Der junge Mann war bankrott. Er hatte nichts mehr. Sein Geld hatte er alles ausgegeben. Und jetzt waren seine Freunde weg. Und er hatte auch nichts mehr zum Essen. Er wusste nicht mehr, wie er den nächsten Tag verbringen sollte. Er brauchte einen Job. Er fand keinen. Er hängte sich an einen Bürger des Landes. Wahrscheinlich hat er ihn richtig angebettelt. Kann ich nicht bei dir irgendeine Arbeit tun, egal welche? Und er gab ihm die Aufgabe, sich um die Schweine zu kümmern. Und wenn wir bedenken, Schweine, das waren unreine Tiere. Also der niedrigste Job, minderwertigste Job, den er überhaupt machen konnte. Er kümmerte sich um die Schweine, aber das, was er damit verdiente, war nicht einmal genug, um seinen Hunger zu stillen. Und er sehnte sich so sehr danach, dass er doch von dem Schweinefutter etwas abbekommen könnte. Aber auch das wurde ihm verwehrt. Das durfte er nicht. Er war wirklich an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen. Auch in unserem Leben mag es Tiefpunkte geben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja, vielleicht ist jemand auch in wirtschaftlicher Hinsicht oder finanziell in einem Tiefpunkt angekommen, wie dieser junge Mann. Vielleicht auch in einem anderen Bereich, vielleicht gesundheitlich, vielleicht emotional, vielleicht auch im Bereich Umgang mit Süchten. Dieser junge Mann hatte keine Zukunftsaussichten mehr. Er wusste kaum noch, wie er überleben konnte. Total hoffnungslos. Und in dieser Situation lesen wir dann Folgendes. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Welch eine gute Aussage, wo es heißt, er kam aber zu sich selbst. Jetzt dachte er nach über das Leben, jetzt dachte er nach über die Wirklichkeit, über sein Leben. Wo steht er? Er kam zu sich selbst, er dachte nach, er dachte wirklich ernsthaft nach über sein Leben. Und dann gingen seine Gedanken zurück zu seiner Familie, zu seinem Vater. Wie gut geht es ihm doch. Sein Bruder, der dort ist, wie gut geht es ihm doch. Und er dachte an die Knechte, die dort arbeiten, denen geht es richtig gut. Und dann gab es dann noch Tagelöhner, solche, die nur zeitweise dort arbeiteten. Und selbst denen ging es gut. Und ich verderbe hier vor Hunger. Und er dachte darüber nach, soll ich umkehren, zurückgehen zu meinem Vater? Wird er mich wieder annehmen, aufnehmen? Aber ich kann es ja wenigstens einmal versuchen. Und da kam ihm die Idee, was er sagen könnte. Er sagte sich, ich will sagen zu meinem Vater: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so hoffte er, dass sein Vater ihn wieder annehmen würde. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar dachte, ich kann das verstehen, wenn mein Vater mich wegschickt. Aber ich kann es versuchen, wenigstens versuchen. Er machte sich auf den Weg. Und dann lesen wir weiter. Und er ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen und lief zu ihm, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater sah ihn aus der Ferne. Wie oft mag der Vater Ausschau gehalten haben und sich danach gesehnt haben, ob mein Sohn kommt. Und der Vater hat gewartet darauf, dass der Sohn kommt. Das hat der Sohn gar nicht gewusst, wie sehr sich sein Vater nach ihm sehnte. Auch heute gibt es Menschen, die wagen kaum, zu Gott umzukehren. Sie denken, bei dem, was ich alles hinter mir habe, was ich auf mich geladen habe? Wie kann ich da zu Gott kommen und um Vergebung bitten? Aber der himmlische Vater, er wartet und er sehnt sich danach. Und Gottes Liebe ist größer als die Liebe eines irdischen Vaters. Gottes Liebe, so hat es jemand gesagt, ist größer als die größte Schuld. Gott hat Erbarmen mit uns, mit jedem von uns. Der Vater lief hin, fiel ihm um den Hals, küsste ihn, gab ihm ein Festgewand. Es wurde eine Mahlzeit gefeiert, Freude war da. Auch das Erbarmen Gottes können wir hier erkennen. Wie groß ist Gottes Liebe zu uns? Aber Gottes Liebe zu uns ist nicht nur so groß, dass der Vater jetzt uns neu einkleidet, uns Schmuck gibt und uns beschenkt, dass er uns aufnimmt, dass er ein Festmahl macht. Gottes Liebe zeigt sich sogar darin, dass er seinen geliebten Sohn auf diese Erde gesandt hat, damit er an unserer Stelle stirbt. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha unsere Sünden auf sich genommen, die wir verdient haben. Die Schuld der ganzen Welt hat er getragen und er hat dafür bezahlt mit seinem Blut. Wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, da ist jetzt ein irdischer Vater und er denkt darüber nach, will ich es meinem Sohn erlauben, in ein gefährliches Gebiet zu gehen? Vielleicht fand irgendwo ein Erdbeben statt und dort werden Helfer gebraucht. Man weiß, es ist gefährlich. Und ein anderer, der will in ein Gebiet gehen, das ist vielleicht ein Kriegsgebiet. Und er will dort Hilfestellung leisten. Und der Vater weiß, es ist gefährlich. Es könnte meinem Sohn das Leben kosten. Würden wir unseren Sohn ziehen lassen? Und der Vater im Himmel, der ahnte nicht nur, es könnte meinem Sohn das Leben kosten, er wusste es ganz genau. Und Jesus, als er auf diese Erde kam, ahnte nicht nur, dass er dort gepeinigt und gegeißelt werden würde, dass er dort getötet werden würde auf der Erde. Jesus wusste das sogar. Und trotzdem entschied sich Jesus dazu, diesen Weg zu gehen, zum Kreuz auf Golgatha. Er gab sein Leben für uns. Und darum ist auch Jesus der einzige Retter, den es überhaupt gibt. Es gibt niemand anderes, an den wir uns wenden können, um Vergebung unserer Schuld zu haben. Aber weil Gott uns so sehr liebt, ging Jesus diesen Weg. Gott tat das alles aus Liebe zu uns. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und Jesus hat sein Leben nicht nur für seine Freunde gelassen, auch für seine Feinde, auch für die, die ihn verspottet haben, für die, die ihn gegeißelt haben, für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben und die heute über ihn lästern und spotten und ihn ablehnen. Jesus hat sein Leben auch für seine Feinde gelassen. Das bedeutet, jeder, egal wie weit du von Gott weg bist, du darfst zu ihm umkehren, darfst wieder zu ihm kommen. Nun, zurück zum verlorenen Sohn. Was tat er? Er hatte sich also Worte zurechtgelegt, die er sagen sollte. Und dann kam er zu seinem Vater und er fing an und sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und dies waren nicht leere Worte. Es waren Worte, die echt waren, die so gemeint waren. Der junge Mann hatte wirklich eingesehen, dass er Unrecht gehandelt hatte, dass der Weg, den er eingeschlagen, falsch war. Es tat ihm leid. Er hat gesagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wenn ein Mensch heute umkehren will zu Gott, dann muss er auch einsehen, dass er gesündigt hat. Ein Mensch, der sich bekehrt, der wendet sich an Jesus Und dann bittet er Jesus um Vergebung seiner Sünden, um Vergebung aller seiner Sünden. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oh, wie sehr liebe ich diesen Vers. Von aller Ungerechtigkeit. Nicht eine einzige Sünde bleibt übrig. Er nimmt alles weg auf einen Schlag, wenn wir damit zu Jesus kommen. Er reinigt uns. Der junge Mann hatte eingesehen, dass er ein Sünder ist. Wie geht es dir? Du musst jetzt nicht laut antworten. Aber gibt es auch Sünden in deinem Leben? Gibt es etwas, das sich angesammelt hat, von dem du weißt, das gefällt Gott nicht? Das ist Unrecht vor Gott. Damit kann ich vor Gott nicht bestehen. Der junge Mann hatte sich noch mehr Worte zurechtgelegt. Er wollte außerdem auch sagen: Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Doch dazu kam es gar nicht. Schon bevor er das gesagt hatte, fiel sein Vater ihm, ich möchte fast sagen, ins Wort. Also er ergriff das Wort und er sagte schnell zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand. In diesem Moment, wo der Vater seinen Sohn in den Armen hält, sind gar nicht mehr viele Worte nötig. Die Worte, die der junge Mann gesagt haben, reichen vollkommen aus. Und der Vater hat ihn durchschaut und er hat sein Herz gesehen und er weiß, dass es ihm wirklich leid tut und dass er wirklich den Entschluss hat, sein Leben zu ändern, dass er nicht zurück will zu dem alten Leben damals. Und so ist es auch bei der Bekehrung. Es geht nicht in erster Linie um die Worte, die wir sagen, sondern es geht um das, was passiert in unserem Herzen. Wir drücken es aus mit unseren Worten. Aber selbst wenn wir nicht alles gesagt haben, Gott sieht in unser Herz. Gott weiß, wie wir es meinen. In Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 19 steht: So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden vergeben werden. Dieser junge Mann hat eine radikale Kehrtwendung in seinem Leben erlebt. Und genau das brauchen wir auch. Und damit wir gerettet werden für den Himmel, müssen wir Buße tun, so heißt es hier, und uns bekehren. Was bedeutet Buße tun? Es bedeutet Sinnesänderung. Es bedeutet, ich setze Jesus jetzt an die erste Stelle meines Lebens. Was bedeutet Bekehrung? Bekehrung bedeutet Umkehr. Umkehr zu Gott. Ich komme zu Jesus und wende mich an ihn, bringe ihm meine Sünden und ich vertraue ihm mein Leben an. Ich entscheide mich jetzt, mein Leben mit Jesus zu gehen. Vorher bin ich meinen eigenen Weg gegangen, ohne Jesus, auf dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Aber den will ich verlassen. Ich will jetzt einen neuen Weg einschlagen. Ich will von jetzt an mit Jesus leben. Ich komme zu Jesus, ich gehe durch die Tür und ich wechsle hinüber auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Hast du das erlebt? Gab es einen Tag, lieber Zuhörer, in deinem Leben, an dem du dich bekehrt hast, an dem du diesen Wechsel erlebt hast, von dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt, auf den schmalen Weg hin, der zum Leben führt? Bist du gerettet? Hast du Vergebung der Sünden? Wirst du einmal im Himmel sein bei Jesus? Ich möchte erzählen von einem Mann, der sich bekehrt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es eine Hilfe sein kann für den einen und anderen. Der Name dieses Mannes ist Herbert Hengi, ein Schweizer. Für ihn war der Sport wichtig, Eishockey. Er spielte in einer Mannschaft, die richtig gut war und man hatte wirklich Ziele aufzusteigen und richtig gut zu werden. Wenn die Sommerzeit kam, spielte er Fußball mit großer Leidenschaft. Er machte Musik mit großer Leidenschaft und seine Band, die war beliebt und er stand im Rampenlicht. All das gab seinem Leben irgendwo ein Stück weit Erfüllung. Doch manchmal, wenn er über sein Leben nachdachte, fand er sich in tiefer Sinnlosigkeit wieder, einsam, leer, gehetzt und ruhelos. Und dieser Mann hatte eine Vermieterin. Und die Vermieterin gab ihm hin und wieder Schriften über den christlichen Glauben. Eigentlich wollte er damit nichts zu tun haben. Er hatte ja auch keine Zeit dafür. Aber ab und zu dachte er dann doch drüber nach. Was ist, wenn es eine Ewigkeit gibt? Was ist, wenn es ein Leben nach dem Tod gibt? Und dann kam eine Evangelisation. Er hatte keine Zeit, dorthin zu gehen. Und die Vermieterin hatte eine Idee. Sie lud den Evangelisten einfach nach Hause ein. Und er kam, inzwischen war es sogar schon spät in der Nacht, er kam dort an und er ging einfach in die Wohnung des jungen Mannes hinein. Er schlief schon in seinem Bett und er weckte ihn und begann mit ihm über Jesus zu sprechen. In der Nacht. Und er ärgerte sich. Was soll ich mit diesem Mann jetzt machen? Ihn rausschmeißen? Oder zuhören, was er zu sagen hat. Und er merkte gleichzeitig, er hat etwas, was ich nicht habe. Er hat eine Freude, er hat eine Sicherheit. Er hat eine Ausstrahlung, die ich mir eigentlich auch nicht wünsche, auch wünsche. Und so dachte er darüber nach, eigentlich bin ich doch sonst bereit, Risiken einzugehen. Warum es nicht einmal wagen mit Jesus? Und in einem Gebet vertraute er sein Leben an. Ungefähr so. Herr Jesus, ich öffne dir die Tür zu meinem Herzen. Vergib mir meine Sünden, meinen Unglauben und dass ich ohne dich gelebt habe. Ich nehme dich jetzt auf als meinen Erretter und Herrn. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Danke, dass du mir vergeben hast und in mein Leben gekommen bist. Amen. So betete er. Und er schreibt dann weiter, in mir ist etwas Neues entstanden. Das wahre, ewige Leben. Ich wurde ein neuer Mensch. Jesus zog in mein Leben ein. In dieser Nacht wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass Jesus mich ernst nimmt. Ich erkannte, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Jetzt bin ich nicht mehr ziel- und ruhelos. Ich habe den Sinn meines Lebens gefunden. Vor allem aber weiß ich, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat. Das, was Herbert erlebt hat, das kannst du erleben. Das kann jeder erleben, der heute hier ist. Manche Leute sagen, aber ich führe doch ein anständiges Leben. Warum soll ich mich bekehren? Ich lebe nach den Geboten, so wie es in der Bibel steht, und ich tue Gutes, kümmere mich um andere. Ist es denn wirklich nötig, dass ich mich bekehren muss? In der Bibel steht, alle unsere Gerechtigkeit ist nur wie ein schmutziges Kleid. Auch wenn wir uns selbst so einschätzen, als sei doch alles gut, alles in Ordnung, aber Gott sieht tiefer in unser Herz hinein. Gott weiß um alle Dinge unseres Lebens, nicht nur die bösen Taten, sogar um das, was in unserem Herzen geschehen ist, in unseren Gedanken. Mit unserer eigenen Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen. Ich habe in diesen Tagen das Beispiel gebracht von diesem großen Schiff, die Titanic, das im Jahre 1912 gesunken ist. Auf diesem Schiff waren viele Menschen und man ging damals davon aus, dieses Schiff ist unsinkbar. Es rammte einen Eisberg, Wasser drang ein, es begann zu sinken. Rettungsboote wurden hinabgelassen ins Meer, damit die Leute umsteigen können von dem großen Schiff in das kleine Schiff. Und zuerst wollten die Leute nicht. Und die ersten Boote fuhren ab ohne dass sie wirklich gefüllt waren. Man vertraute so sehr auf dem großen Schiff. Und das möchte ich jetzt auch jetzt einmal fragen. Wie geht es dir damit? Liebst du das große Schiff? Dort gibt es Luxus, einen schönen Speisesaal, dort gibt es Heizung, dort gibt es weiche Betten, dort gibt es, ja, einfach, dort kann man einfach gut leben. Möchtest du auf dem großen Schiff bleiben oder umsteigen in das Rettungsboot? Das kleine Schiff, es sieht wackelig aus, unsicher. Vielleicht werden Leute sagen, ach, was macht der denn da? Der steigt in so ein kleines Boot und lächeln darüber. Aber es ist das Rettungsboot. Das Rettungsboot, das bringt Rettung. Aber das große Schiff, das ging unter. Willst du mit der Masse mitschwimmen, auf dem großen Schiff bleiben und untergehen? Oder möchtest du nicht umsteigen auf das Rettungsboot? Jeder Mensch braucht ein Rettungsboot. Das bedeutet, jeder Mensch braucht eine Bekehrung. Jemand sagt, ich habe keine großen Sünden getan. Auch kleine Sünden trennen uns von Gott. Jemand sagt, Gott muss mit mir zufrieden sein, ich habe Gutes getan. Und dann stellen sich die Menschen das vor, als hätte Gott so eine Waage. Auf der einen Seite der Waage, da sind die guten Taten, auf der anderen Seite die bösen Taten. Solch eine Waage gibt es nicht. Sie existiert nicht. Und Gott wird auch nicht so die Menschen richten nach einer solchen Waage. Stell dir vor, da ist ein vorbildlicher Autofahrer, jahrzehntelang unfallfrei gefahren, ein sehr vorbildlicher Autofahrer. Und dann kommt ein Tag, er ist im Stress, Hektik. Die Ampel schaltet auf Rot und er denkt, ich schaff das noch und gibt so richtig Gas und es knallt. Und ein schwerer Unfall passiert. Jetzt kommt die Gerichtsverhandlung. Und er sagt dann zu dem Richter, Herr Richter, Sie müssen mich aber laufen lassen, freisprechen. Denken Sie mal dran, ich bin 30 Jahre unfallfrei gefahren. Was würde der Richter sagen? Er müsste doch sagen, wunderbar, dass Sie 30 Jahre lang so vorbildlich gefahren sind. Aber heute stehen Sie hier wegen einem Verkehrsdelikt. Darum geht es, nicht um die anderen Jahre. Mit deinen guten Taten kannst du das nicht aufwiegen, was an Sünde in deinem Leben passiert ist. Du brauchst Vergebung. Meine Sünde ist zu groß, mag jemand sagen. Gott kann mir nicht vergeben. In der Bibel steht, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich möchte dazu ein Beispiel erzählen, ein Erlebnis, das der Erweckungsprediger Charles Grandson Finney vor langer Zeit gemacht hat, ein amerikanischer Prediger. Es gab eine Evangelisation, große Versammlung in Detroit, und an einem Abend kam ein Mann zu ihm und sagte, sagen Sie mal, Herr Finney, haben Sie nicht Zeit, dass Sie nach der Versammlung mal mit mir mitgehen würden nach Hause, um mit mir über meine Seele zu sprechen. Nun, Finney sagte zu, andere haben inzwischen schon gehört oder haben das beobachtet, der hat mit ihm gesprochen. Was wollte der? Ja, der wollte, dass ich mal mitkomme zu ihm. Machen Sie das bloß nicht. Die kannten den Mann, irgendwie wohl ein etwas berüchtigter Mann. Er sagte, ich habe es ihm versprochen, ich werde mitgehen. Der Gottesdienst war zu Ende, alles war fertig, Finney war frei, und dann sagte er zu ihm, wir können jetzt gehen. Und sie gingen dann ein Stück, einige Häuserblocks weiter, und der Mann schloss eine Tür auf und sie gingen rein in den Raum und er schloss hinter sich wieder zu. Dann zog dieser Mann einen Revolver aus seiner Tasche und dann sagte er zu Finney, keine Sorge, ich werde Ihnen nichts tun, haben Sie keine Angst. Aber ich habe eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte. Sagen Sie, glauben Sie das, was Sie gestern Abend gepredigt haben? Glauben Sie das wirklich? Und Finney sagte, was habe ich denn gepredigt? Was habe ich gesagt? Und er sagte, sie haben gesagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Ja, das glaube ich, das ist wahr, das steht in der Bibel. Und dann erklärte dieser Mann, sehen Sie diesen Revolver, der hat 4 Menschen getötet. 2 davon habe ich getötet. Sagen Sie, gibt es für einen Menschen wie mich noch Hoffnung? Und Finney sagte, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Gut. Bitte kommen Sie mit in den anderen Raum. Ich möchte, hab noch eine Frage. Der andere Raum, das war eine Bar oder Kneipe, wie man das nennen will. Und er sagte, hier verkaufen wir Alkohol, hier haben wir manch einem schon den letzten Dollar aus der Tasche gezogen, sodass die Familien am Ende nichts zu essen da hatten. Es gab sogar die Situation, dass Mütter mit ihren Kindern kamen und mich angefleht haben, verkaufen Sie unseren Männern kein Alkohol mehr. Aber ich habe sie einfach weggejagt. Sagen Sie, gibt es für einen Menschen wie mich Hoffnung? Und Finney antwortete, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Ich habe noch eine Frage. Hier hinter dieser Wand, da gibt es einen Spielsalon, eine richtige Spielhölle. Wenn es irgendjemandem gelingt, durch die Kneipe zu gehen und hat immer noch Geld in seiner Tasche, hier verspielt er es ganz bestimmt. Und manch einer hat hier sein Vermögen verloren. Und es gibt Menschen, die haben sogar Selbstmord gemacht. Sagen Sie, gibt es für einen Menschen wie mich noch Hoffnung? Und Finney sagte, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Gut, danke. Ich habe noch eine Frage und dann lasse ich Sie gehen. Schauen Sie, wenn man hier rausgeht, und da, dort rechts hoch, dort gibt es ein braunes Backsteinhaus und dies ist mein Haus. Dort wohnt meine Frau und meine Tochter. Ich habe damals die Frau belogen und ihr erzählt von dem, was ich mache. Als sie erfahren hat, was ich beruflich mache, brach es ihr das Herz. Und ich habe ihr das Leben zur Hölle gemacht in der Zwischenzeit. Und erst vor 4 Monaten, da kam ich betrunken nach Hause, habe meine Frau geschlagen. Meine Tochter kam dazwischen. Ich habe sie weggeschubst gegen einen brennenden Ofen. Und sie hat Verbrennungen am Arm und an der Schulter, die nicht mehr heilen. Sagen Sie, gibt es für einen Menschen wie mich noch Hoffnung? Und Finney sagte, was für eine dunkle Geschichte haben Sie zu erzählen. Aber das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Danke. Ich komme morgen zur Versammlung. Und in dieser Nacht hat dieser Mann gründlich aufgeräumt, Flaschen und Fässer entfernt, manches zertrümmert, Möbel zertrümmert, Spielgeräte zertrümmert. Und er kam nach Hause morgens früh. Es war dann 7 Uhr. Er war oben in der Wohnung. Und die Mutter sagte zu ihrer Tochter, ruf deinen Papa zum Frühstück. Sag ihm, Frühstück ist fertig. Sie ging hoch und dann, Papa, Mama sagt, du sollst runterkommen. Frühstück ist fertig. Und er sagte, ich habe keinen Hunger, Liebes. Und die Tochter lief nach unten und sagte, Mama, weißt du, was Papa gesagt hat? Er hat Liebes zu mir gesagt. Und die Mama sagt, das hast du bestimmt falsch verstanden. Geh noch mal hoch, sag ihm Bescheid. Das Frühstück ist fertig. Sie ging hoch. Der Vater bat, dass sie etwas näher kommt. Die Mutter kam inzwischen auch. Der wollte auch, dass sie etwas näher kommt. Und er weinte und bat um Vergebung und schluchzte und bat um Vergebung in großer Verzweiflung. Und dann im Abend gingen sie zusammen alle drei zur Versammlung. Der Aufruf kam zur Entscheidung. Wer möchte sich entscheiden für Jesus? Und alle drei gingen nach vorne. Sie trafen eine klare Entscheidung für Jesus. Und ihr Leben wurde völlig neu. Und in diesem Haus kehrte Friede ein. Es wurde ein wunderbares, warmes Zuhause. Jesus war jetzt im Mittelpunkt in diesem Haus. Wir haben am Anfang den Bibelvers gehört aus 2. Korinther 5, Vers 17. Dort steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann macht er nicht ein bisschen neu. Alles macht er neu, von Grund auf neu, von innen her neu. Und wenn wir an den verlorenen Sohn denken, was hat der Vater gesagt, als er dieses Fest veranstaltete? Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Was für eine größere Wende kann es geben bei einem Menschen, von einem toten Menschen, ein Lebendiger? Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wenn Jesus einen Menschen neu macht, dann macht er ihn radikal neu, von innen her neu. Der Mensch wird wiedergeboren. Er wird ein Kind Gottes. Er wird eine neue Kreatur. Und der Heilige Geist kommt in sein Herz. Jesus kommt in sein Herz. Und für ihn beginnt ein ganz neues Leben. Gibt es eine bessere Botschaft, die wir sagen können? Und Jesus ist heute hier und lädt dich ein. Komm zu Jesus. Er klopft an dein Herz, an deine Herzenstür. Und er möchte, dass er hineinkommt, dass er auch dein Leben neu macht. Heute Abend lade ich wieder dazu ein. Ich lade ein zur Seelsorge und zur Nachversammlung. Bleib zurück. Komm in den Nebenraum nach der Versammlung, wenn alles vorbei ist. Und dann triff eine ganz mutige Entscheidung für Jesus. Und sage, ja, jetzt ist Schluss mit dem alten Leben. Jetzt vertraue ich mich Jesus an. Das will ich erleben, was in der Bibel steht. Ich wechsle von dem Schiff, das dem Untergang geweiht ist, und steige um in das Rettungsboot, das Jesus heißt. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Wir stehen auf dazu.